Deutschlandfunk. Der Tag.
In Chaos und in Verzweiflung endete in den letzten Augusttagen in Afghanistan, was 2001 mit einem großen Ziel begonnen hatte, das Land nach dem militärischen Sieg über die Taliban zu einem funktionierenden Staat zu machen. Viele Milliarden Dollar hat dieses Vorhaben gekostet. Tausende ausländischer Soldaten sind getötet worden und ungleich mehr Afghaninnen und Afghanen. In diesem Sommer aber ist das Land förmlich in sich zusammengefallen, ist ohne Gegenwehr kollabiert. Die USA und die anderen westlichen Staaten sind abgezogen und überlassen Afghanistan und seine Bevölkerung nach 20 Jahren wieder der Herrschaft der Taliban. Was bedeutet das für das Land, für die Menschen dort, für die Zukunft? Darum soll es heute gehen, jenseits der tagesaktuellen Entwicklungen, im Gespräch mit Christoph Reuter vom Spiegel und mit ARD-Korrespondentin Silke Dittrich, die beide auch nach der Rückkehr der Taliban an die Macht im Land unterwegs gewesen sind. Das ist der Tag im Deutschlandfunk an diesem 28. Dezember 2021. Ich bin Jasper Barenberg. Noch im Chaos der letzten Evakuierungsflüge versuchte Spiegelreporter Christoph Reuter Ende August nach Afghanistan zu gelangen. Er schaffte es an Bord einer Maschine der privaten Hilfsaktion Luftbrücke Kabul, aber US-Soldaten schoben ihn und einige andere Kollegen gegen ihren Willen nach Katar ab. Die Einreise gelang dann erst Tage später über Istanbul und Taschkent in Usbekistan mit dem Zug Richtung afghanischer Grenze, schließlich mit einem Taxi.
Dann waren wir völlig unbehelligt durch die stoisch-postsowjetische Abfertigung in Termes auf der usbekischen Seite gekommen, fuhren über die sogenannte Brücke der Freundschaft, über den Amur-Darya-Fluss, diese legendäre Brücke, über die die Sowjettruppen 1989 abgezogen sind. Und dann sahen wir die ersten zwei Talibs auf der Brücke. Die fotografierten sich gegenseitig mit dem wunderschönen Sonnenuntergang im Hintergrund. Und dann kamen wir an die Grenzstation, die die Taliban übernommen hatten, wurden abgefertigt. Und dann fragten zwei junge Talibs, entschuldigen Sie, können wir Ihr Gepäck tragen? Und wir merkten, okay, das ist die offizielle Linie, wir sind nett zu den Ausländern. Mhm. Also die paar, die kommen, da werden wir denen zeigen, dass wir total lieb und nett sind. Ich habe es noch nie erlebt, zumal in Zentralasien, dass die Offiziellen an einem Grenzübergang fragen, können wir ihr Gepäck tragen? Und nicht, weil sie Geld dafür haben wollen, sondern weil sie finden, ja, das machen wir jetzt so. Also wie das Röntgengerät funktionierte und sie unser Gepäck durchleuchten könnten, das wussten sie nicht. Aber sie wollten unser Gepäck zum Auto tragen, das auf uns wartete.
Gemessen an all den Befürchtungen, die Sie ja vielleicht auch gehabt haben mögen, war das ja durchaus unerwartet und überraschend. Wie misstrauisch waren Sie dann auf dem weiteren Weg nach Kabul rein und sozusagen, als Sie angefangen haben, sich ein Bild davon zu machen, wie jetzt eigentlich die Situation ist nach der Machtübernahme?
Ja, wir waren zu wenig misstrauisch. Wir kamen nach diversen Checkpoints, wo die Taliban immer posieren wollten für Fotos und das toll fanden, dass die Ausländer kommen, kamen wir nach Kabul an den großen Checkpoint der Stadt, wo es hieß, ja, wo ist denn euer Akkreditierungsschreiben? Wir sagten, ja, das werden wir in Kabul am Informationsministerium abholen, dafür müssen wir nach Kabul. Ja, ihr könnt aber nicht nach Kabul ohne Akkreditierungsschreiben. Wir sagten, ja, aber das ist schwierig, weil das Akkreditierungsschreiben bekommen wir in Kabul, dafür müssen wir es durch. Das dauerte anderthalb Stunden, bis wir endlich dann nach Kabul reinfahren konnten. Und unser Eindruck war, ja, die sind nett und sehr planlos, aber irgendwie ist das alles viel entspannter, als man dachte. Und dann zwei Tage später kam über das Radio die Nachricht, das Panjshir-Tal ist gefallen, die Taliban haben es erobert oder die Taliban sagten, wir haben es befreit von den Panjshiris und wir dachten uns, okay, dann fahren wir da jetzt hin und wollen uns das anschauen. Kam wieder an einen Checkpoint und mit der Erfahrung, dass die immer für Fotos posieren und alles super finden, fingen wir einfach an zu fotografieren, zu filmen, da kamen Lastwagen mit Leuten raus. Nur das waren nicht die Empfangskomitee-Talib, sondern das war die Hardcore-Kämpfertruppe, die in den letzten 14 Tagen im Panjshir-Tal gekämpft hatte. Das waren Kindersoldaten auf entweder endogenen Hormonen, dass sie so viele Leute umgebracht hatten, oder auf Kaptagon oder auf sonst was, die standen dann auf einmal mit entsichertem M4 um unser Auto rum und sagten, sie würden uns erschießen, wenn wir ihnen nicht sofort unsere Telefone aushändigen. Da merken wir, es ist ein ganz kleiner Schritt von kann ich Ihre Tasche tragen, zu ich erschieße Sie, wenn Sie mir jetzt nicht sofort Ihr Telefon geben. Da merkte man, okay, das gibt, man kann sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen machen. Es kann 99 Mal gut gehen, aber es geht auch rasend schnell schief, wenn man den falschen Talib auf dem falschen Fuß erwischt.
Ist das Ihr Eindruck auch bis heute, dieser Eindruck der Widersprüchlichkeit und dass man sehr unterschiedliche Erfahrungen im Umgang dann mit den Taliban machen kann? In den ersten Wochen wurde ja aufmerksam registriert, dass sich die Taliban insgesamt in ein gutes Licht rücken wollten, dass sie sich konziliant gaben. Dann gab es aber auch ganz andere Informationen über Leichen, die öffentlich zur Schau gestellt wurden, über Frauen, die geprügelt wurden. Wie ist der Stand heute, wenn Sie versuchen zu schildern, ob das eine andere Art von Herrschaft ist, die die Taliban jetzt ausüben?
Nein, es ist im Vergleich zu den 90er Jahren ganz, ganz weit weg von der damaligen Schreckensherrschaft. Das Problem ist, die Taliban, so wie wir sie auch erlebt haben, wenn man irgendwo mal länger mit ihnen redet, fühlen sich total ungerecht behandelt, weil sie sagen, wir haben uns so bemüht, haben einen so weiten Weg zurückgelegt. Gut, ja, wir haben die vier Leute da öffentlich hingehängt in Herat, aber vier Leute im Vergleich zu denen, die man früher umgebracht hätte. Wir behelligen Frauen nicht, auch wenn sie nur ein sehr loses Kopftuch tragen, was stimmt, zumindest haben wir es nie anders erlebt. Wir behelligen die Leute nicht, wenn sie keinen Bart haben. Wir lassen Leute Drachen steigen, wir lassen Leute in Ruhe. In Toto Grosso stimmt es auch, nur natürlich sind sie losgegangen und haben sich an Leuten gerecht. Leute sind verschwunden, Leute sind diskret, heimlich umgebracht worden. Und natürlich sind sie extrem intolerant, wenn irgendjemand fragt, wann es denn Wahlen geben wird. Insofern könnte man es, aus einer forensischen Perspektive könnte man sagen, es ist ein riesiges Missverständnis. Die Taliban haben das Gefühl, wir haben uns wirklich bemüht und es wird überhaupt nicht anerkannt. Und der Rest der Welt und auch viele Afghanen sagen, ja, sie sind nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber sie sind immer noch schlimm und wir wollen sie eigentlich trotzdem nicht.
Sie haben auch geschrieben, die Taliban haben keinen blassen Schimmer, wie sie in diesem Land herrschen wollen und wie sie dieses Land verwalten wollen. War das am Anfang so und wie ist es inzwischen?
Unser Wissen war, dass der Geheimdienst gut funktioniert. Der funktioniert auch gut. Aber alles andere, was man braucht, um Staat zu machen, wenn zumal die ganzen Experten, die das bislang gemacht haben und können, sowohl die Afghanen wie erst recht die Ausländer in rasender Geschwindigkeit das Land verlassen und kein Geld mehr da ist, diese technischen Feinheiten, wie organisiere ich die Stromversorgung, wie manage ich Hochspannungsleitungen, wie verhandle ich mit den Energieerzeugern in Turkmenistan, Tadschikistan, dass sie nicht abschalten, obwohl sie nicht bezahlt werden. Die großen Bauprojekte, die es im Land gab, machen wir die dicht, sagen wir, okay, hier passiert nichts mehr, oder lassen wir sie weiterlaufen und dann müssen die Leute auch wieder zurückkommen und bezahlt werden. Da fallen keine Entscheidungen. Die Taliban sind, also das war unser Eindruck nach sehr, sehr vielen Recherchen und sechs großen Reisen durchs gesamte Land, die Taliban sind der alten Regierung, sind den Karzais und den Ranis viel ähnlicher, als ihnen lieb ist, in der Hinsicht, dass sie irgendwo tief im Hinterkopf immer das Gefühl haben, also komplizierte Dinge, den Staat zu organisieren, Kraftwerke zu organisieren und. Darum sollen sich die Ausländer kümmern. Und alle Rechnungen schicken wir an die Weltbank oder nach Washington und die sollen das zahlen und die sollen die Nahrungsmittel gefälligst liefern. Die haben eine bizarre Versorgungsmentalität und sehen nicht, dass im Moment das ganze Land in relativ schnellen Schritten ins völlige Desaster abgleitet, weil es gibt kein Geld, es gibt keine funktionierende Wirtschaft, es gibt keine funktionierenden Banken, es gibt überhaupt keine Pläne, wie retten wir jetzt die Energieversorgung zum Beispiel. Und die Technokraten, die noch da waren, sagten, ja, die sagen uns immer, sie würden auf uns hören, aber letzten Endes misstrauen sie jedem, der nicht aus ihren eigenen Reihen kommt. Und in ihren eigenen Reihen wurden die Leute mit Posten belohnt, die als Kämpfer am erfolgreichsten waren oder die die meisten Jahre in Guantanamo oder in Bagram im Gefängnis verbracht haben. Das kann man verstehen, dass diese Leute geehrt werden müssen. Aber wenn es darum geht, mit wem machen wir jetzt Staat, ist es natürlich total fatal, weil jetzt sitzen da lauter Leute an der Spitze, die das entweder nicht interessiert, weil die immer noch im Kopf im Krieg sind, oder die überhaupt gar nicht wissen, wie das funktioniert.
Und das Ergebnis ist verbreiteter Hunger.
Da
gibt es Warnungen, der Winter, der kommt, und dass das Land an einer der schlimmsten Dürren überhaupt seit vielen Jahren, wenn ich es richtig weiß, gelitten hat. Also wie sehen die Perspektiven aus? Vorausgesetzt oder nochmal eingepreist, dass viele Menschen vielleicht erstmal unterm Strich auch ganz froh sind, dass es nicht mehr Luftangriffe gibt und Kämpfe zwischen der afghanischen Regierung und anderen Milizen, also auch ein etwas mehr Sicherheit durchaus zu schätzen wissen.
Ja, die Sicherheit ist da, weil es gibt keinen Krieg mehr und die Taliban, die vorher androhten, Leute umzubringen, Leute umgebracht haben, die sich Kämpfe geliefert haben, tun das jetzt nicht mehr. Das ist der immense Vorteil. Nur jetzt, das sagten uns Leute in Faryab, in einer dieser Dürre-Provinzen, ja, jetzt haben wir gesiegt, wir sind hier pro Taliban und jetzt verhungern wir im Frieden. Der Krieg ist zwar vorbei, aber für weite Teile der Bevölkerung, die hatten sich daran eingerichtet, entweder leben sie im Taliban-Gebiet oder sie leben im Regierungsgebiet. Für Zivilisten, für Bauern, für Geschäftsleute war es auch kein großes Problem, die Seiten zu wechseln, solange man nicht mit den Amerikanern zum Beispiel zusammenarbeitete. Aber was viel gravierender ist, ist, dass jetzt einfach überhaupt keine Gehälter mehr gezahlt werden. Der Staat zahlt keine Gehälter mehr. Also die Ärzte in den Krankenhäusern, die Lehrer an den Schulen, ganz zu schweigen von der Armee, der Polizei und, die kriegen keine Gehälter. Wir waren in einem Krankenhaus in Faryab. Und die Leute sagen, ja, wir haben alle seit 6 Monaten kein Gehalt bekommen. Also zum Teil hatte das selbst unter Ranis Regierung schon angefangen. Wir sind verschuldet beim örtlichen Dieselhändler, beim Schreiner, beim Glaser. Wir haben keine Medikamente mehr. Das ist eine etwas abgenutzte Metapher, aber diese verschiedenen Faktoren, die zusammenkommen, und die Dürre ist einer davon, die bilden wirklich den perfekten Sturm, dass Leute, die zum Beispiel aus trockengefallenen Gebieten früher in die Städte gegangen sind, um da sich als Bauarbeiter, als Handlanger zu verdingen, die sind vielleicht in die Städte gegangen, jetzt wandern sie wieder zurück, weil in Städten gibt es ja auch keine Jobs mehr. Die ausländischen NGOs, die früher da waren, die Leute in Lohn und Brot gehalten haben oder Projekte organisiert haben, die sind alle weg. Die Geschäftsleute, die tätig waren, um Lebensmittel, Düngemittel und ins Land zu bringen, können das kaum noch, weil sie nicht an ihre Guthaben rankommen und weil Importgüter unbezahlbar teuer geworden sind, weil der Afghani fällt immer weiter, also die lokale Währung fällt immer weiter ins Bodenlose. Das heißt, selbst wenn Leute noch Geld haben, haben sie das Problem, viele Sachen gibt es nicht mehr zu kaufen, weil sie nicht mehr importiert werden. Es ist eine immens größere Katastrophe als dieser Kriegszustand der letzten 20 Jahre, weil er das gesamte Land erfasst. Es sieht sehr düster aus.
Klingt wirklich, als würde das direkt in den Abgrund führen.
Ja, ja, schrittweise. Also dieser Winter fängt jetzt an, in den Bergen fing er an, als wir noch da waren, Ende Oktober, Anfang November. Also auf 3000 Meter fing es an zu schneien. Der Strohhalm im Moment ist das World Food Program, ist das Welternährungsprogramm, die aber ihrerseits auch natürlich nicht das ganze Land oder die 80-90% dieser 40 Millionen versorgen können.
Für mich klingt es so, als wenn das nochmal eine weitere riesengroße Tragödie für dieses Land ist. Wie denken Sie darüber?
Im Vergleich zu anderen Situationen, anderen Staaten, anderen Kriegen ist es eine Tragödie, die man zwar hätte abmildern können, wäre dieser Rückzug etwas planvoller gelaufen, als er stattgefunden hat, hätte Ashraf Rani nicht einfach sich, als es brenzlig wurde, in den Hubschrauber gesetzt und wäre davongeflogen, woraufhin dieser Staat vollends implodierte. Aber in Toto Grosso ist das Problem, der Westen hat 20 Jahre lang eine Illusion aufrechterhalten, dass man mit dieser afghanischen Regierung, die man auf dem Silbertablett ins Amt gebracht hat, dass die tatsächlich das Land zusammenhalten kann. Und die Afghanen selbst fanden das Narrativ immer klasse. Die Amerikaner sind an allem schuld. Diese Ausländer gehen sollten sie aber auch nicht. Man dachte auch gar nicht, dass sie hier gehen würden, sondern jeder glaubte, die bleiben, weil es irgendeine tolle Bodenschätze gibt oder irgendeine geopolitische Verschwörung. Ganz viele dachten immer, dass die niemals gehen werden und haben sich darin eingerichtet, wir können nichts dagegen tun, aber die sollen alles bezahlen. Es war ein Joint Venture des Versagens, weil es war klar, irgendwann wird die Verantwortung oder das Gefühl, wir sind für dieses Land verantwortlich, weil da ja unsere Truppen stehen. Die Verantwortung in Berlin, in Washington, in Paris, in London, wir müssen die Show bezahlen, das wird aufhören, wenn diese Truppen irgendwann abziehen. Und es war klar, dass sie abziehen werden. Man hat das hier ignoriert. Bis tief ins Frühjahr hinein hat es niemanden interessiert, obwohl klar war, das wird zusammenbrechen. Und man müsste einen Plan haben, wie kann man diese nun immens große Zahl von 40 Millionen Menschen, die wenig produzieren, die kein Öl, keine Ölvorkommen, keine Gasvorkommen haben, die Bodenschätze haben, die aber in 20 Jahren nicht gefördert werden, weil die gesamte Infrastruktur dafür fehlt und die politische Lage zu unsicher ist. Man sollte sich überlegen, wie kann man dieses Gebilde retten davor, dass das passiert, was jetzt passiert. Und man hat es einfach nur ignoriert. Man hat bis zum Schluss gesagt, ja, es wird bestimmt irgendein Friedensabkommen geben und die Regierung wird nicht zusammenbrechen. Insofern, es ist eine Tragödie, aber es ist eine, die schwer gänzlich vermeidbar gewesen wäre. Dafür hätte man viel, viel früher Weichen anders stellen müssen, aber das hat man nicht getan.
Vom ARD-Studio in Neu-Delhi aus einen Flug buchen und in 2 Stunden nach Kabul fliegen. So war es unsere Korrespondentin Silke Dittrich gewohnt. Aber nach dem Machtwechsel brauchte auch sie 3 Tage, um über Dubai, Usbekistans Hauptstadt Taschkent und Termes an die Grenze zu Afghanistan zu gelangen. Mit gemischten Gefühlen. In den letzten Jahren hatte Silke Dittrich ein Land im Kriegszustand erlebt, aber eben auch eine Demokratie, eine Republik. Jetzt wehte an der Grenzstation die Flagge der Taliban.
Wir mussten am Anfang erstmal versuchen, überhaupt ins Land reinzukommen. Das heißt, dieses Mal brauchten wir ein Visum, das brauchen wir sonst auch. Aber man musste sich mit dem Medienbüro in Kabul dann verständigen. Und dann, das ging eigentlich relativ easy. Die haben dann aber uns wie so ein Freifahrtschein einen Brief geschickt über WhatsApp, wo der ranghöchste Medien-Taliban-Vertreter dann unterschrieben hat. Und da stand dann tatsächlich drauf, willkommen in unserem Land. Diese Reporterin der ARD darf hier berichten. Und da stand dann auch eine Notfallnummer mit dabei. Falls uns irgendwas passiert, sollten wir uns dann bei diesem Medien-Talib dann melden. Und tatsächlich war es wirklich an dem ersten Checkpoint, der schon ziemlich einige Kilometer nach der usbekischen Grenze kam, eher ein ganz positives Willkommen. Also da standen irgendwie 10, 15 junge Männer, natürlich alle bis an die Kinnlade bewaffnet, was mulmig war, aber die haben uns erstmal aus dem Auto rausgeholt, nicht um uns zu kontrollieren, sondern um Selfies mit uns zu machen. Und kleine Filme, und dann haben sie uns dann zu so einem ausgebrannten Panzer gebracht, wo wir uns dann noch mit vorstellen sollten. Und das war schon erstmal recht freundlich. Alle haben gesagt, ihr seid hier herzlich willkommen. Wir wollen nur eure Soldatinnen und Soldaten nicht, aber ihr als Journalisten könnt jetzt endlich friedlich euch überall im Land bewegen. Und 3 Tage später aber kam ich dann nochmal an einen Kontrollpunkt, und da hat mir dann ein anderer Talib mein Foto gezeigt mit einem dieser jungen Talibs, die da an diesem anderen Checkpoint waren, und hat gesagt, pass mal auf, das ist unislamisch, das ist in unserem Land nicht gewollt, dass wir uns mit Frauen ablichten, und ich möchte, dass du in Zukunft das ablehnst. Und dann habe ich gesagt, klar, also kann ich versuchen. Es ist natürlich ja schon aber beeindruckend, wenn da 10 junge Männer mit Waffen stehen. Da finde ich es jetzt ein bisschen schwierig abzulehnen. Da meint er, nein, das sollte ich in Zukunft machen. Im Notfall auch diese Notfallnummer anrufen. Und um diesen einen Talib, den er mir dann gezeigt hat, wo ich mit dem auf dem Foto drauf war, um den müsste ich mir jetzt keine Sorgen machen, der sei jetzt in Haft.
Also durchaus sehr widersprüchliche Eindrücke bei den ersten Begegnung direkt mit Taliban-Kämpfern. Diese Widersprüche, ziehen sie sich weiter durch die Zeit, wenn wir darüber reden, welche ersten Eindrücke du in dem Land selber dann von den Menschen vor allem hast machen können? Also arrangieren sich die Menschen, begrüßen manche die Herrschaft der Taliban, lehnen andere sie offen ab? Es gab ja durchaus in den ersten Wochen auch Proteste von Frauen, von Menschen in Kabul. Wie hast du das erlebt?
Also die Widersprüche ziehen sich komplett weiter. Es ist sehr viel schwieriger geworden, finde ich, mit Menschen zu reden, die jetzt gegen die Taliban sind. Das sind natürlich oft auch die Menschen, mit denen wir vorher viel gesprochen haben, gut ausgebildete Menschen, gerade in den Städten, weil die haben Angst, mit uns zu reden. Die möchten dann nicht gerne, dass irgendjemand sieht, dass ausländische Journalistinnen und Journalisten zu ihnen nach Hause kommen. Die möchten unbedingt raus, also egal welches Interview ich dann doch irgendwie in einem Café oder in einem Hotel dann mit denen aufgenommen habe. Da kam am Ende immer, wie ist es jetzt möglich, dass ihr uns hier rausholen könnt oder dass wir nach Deutschland gehen können. Und ich war dann aber auch, natürlich habe ich auch mit Taliban Interviews geführt. Die finden es natürlich absolut richtig, dass jetzt die Taliban an der Macht sind. Ich fand bei einem besonders interessant nochmal, der ist im Norden aufgewachsen. Und der Norden ist ja eigentlich so prototypisch dafür, dass das so ein Bollwerk gegen die Taliban war. Die Taliban kommen eigentlich eher aus dem Süden des Landes und die schon jahrzehntelang eigentlich nicht so viel mit den Taliban zu tun hatten. Und der hat mir dann ganz stolz erzählt, wie er aus seiner Sicht wie so ein Freiheitskämpfer eigentlich sich als in seiner Jugend den Taliban angeschlossen hat, dass die ganze Familie dagegen war, dass er es auch Freunden nicht erzählt hat, wie diese Absprachen funktioniert haben, dann, dass sie sich getroffen haben. Und der war einfach völlig frustriert von dieser Demokratie, die nicht funktioniert hat. Er findet auch, dass Demokratie unislamisch ist und hat eben nochmal betont, wie viele zivile Opfer es gab durch US-Soldaten, durch die Drohnenangriffe und dass dadurch die Taliban eigentlich ziemlich leichtes Spiel hatten, viele Jugendliche auf ihre Seite zu ziehen. Und ich war, und das hat mich auch schon sehr verwundert, an einer Koranschule. Gut, da kann man natürlich davon ausgehen, dass es da eher konservativer zugeht, aber es war eine Islamschule für Mädchen und Frauen. Und auch die haben sehr begrüßt, dass die Taliban jetzt wieder an der Macht sind. Auch die haben zu mir gesagt, dass die Demokratie nichts für ihr Land ist. Das sei ein muslimisches Land und deswegen sei es auch gut, dass die Scharia wieder eingeführt würde. Sie halten es auch für richtig, dass Dieben die Hände abgehackt würden, dass Menschen gesteinigt würden, denn das würde abschrecken. Und sie haben mir, und das ist für mich als Frau natürlich nochmal hart gewesen, wir haben dann darüber gesprochen, dass keine Frau in der Regierung ist, und haben sie gesagt, das finden sie auch richtig so, weil Männer sollten die höheren Jobs haben, die Frauen sollten durchaus arbeiten, aber bitte nicht in höheren Positionen.
Und was alle gleichermaßen betrifft, ist, dass dieses Land eine lange Zeit der Dürre erlebt hat, dass dieses Land Hunger leidet im Moment, dass die Not groß ist, oder? Überall?
Absolut. Also das betrifft alle Menschen, die vorher jetzt in Dörfern gewohnt haben, die dann zwischen die Fronten geraten sind. Diese Dörfer werden gerade nicht wieder aufgebaut und da war es sowieso schwer, natürlich auch überhaupt Felder zu bestellen, weil die Bauern lange gar nicht auf die Felder gehen konnten, weil sie dann eventuell eher eine Kugel abbekommen hätten, als dass sie da hätten ihre Felder bestellen können. In den Städten ist es so, dass die Mittelklasse aus meiner Sicht jetzt gerade enorm abrutscht, weil wirklich jetzt seit Monaten keine Gehälter mehr ausgezahlt werden. Wir hatten vorher 75% des gesamten Haushaltes war Geld aus dem Ausland. Das heißt Ärzte, Krankenschwestern, Menschen bei den Behörden, in so vielen anderen Jobs, die arbeiten zum Teil weiter, bekommen aber kein Gehalt. Andere, die ihren Job verloren haben. Ich war in Flüchtlingslagern, die ich so auch noch nicht gesehen hatte, also so elendig. Flüchtlingslager sind in der Regel elendige Lager, aber diese Menschen hatten sich wirklich unter der Erde eingegraben. Die hatten also noch nicht mal Geld oder Unterstützung, um Zeltplanen sich zu besorgen oder Holz, und leben da in Höhlen, um im Winter überleben zu können. Und die hatten am Tag dann ein kleines Stück Brot und Wasser und haben eine Brotsuppe für ihre zweijährige Tochter gekocht, ja, kann man ja eigentlich fast gar nicht sagen, das so aufgelöst. Und selbst von diesem Brot hatten sie nicht mehr besonders viel. Und das ist in den letzten Wochen extrem angestiegen. Diese Not, es sind 3,5 Millionen Kinder, die unterernährt sind. Und Hilfsorganisationen sagen auch, dass mindestens jeder Zweite oder jede Zweite überhaupt nicht mehr weiß, wo die nächste Mahlzeit herkommt. Und das betrifft auch die Menschen in den Städten und Menschen, die vorher eigentlich in guten Jobs positioniert waren.
Und heißt das wiederum, dass das Land tatsächlich am Abgrund steht? Einmal mehr, muss man ja wohl sagen, wenn es keine Hilfe, wenn es keine Unterstützung aus dem Ausland am Ende gibt?
Also ohne wird es auf gar keinen Fall funktionieren. Das hat die letzten 20 Jahre nicht funktioniert und deshalb kann es jetzt auch nicht funktionieren. Die Taliban oder das Regime der Taliban, das Islamische Emirat, ist bislang noch von keinem einzigen Land anerkannt worden. Es gibt zwar Zusagen von Geberkonferenzen, dass es Gelder gibt, aber das ist eben im Vergleich zu dem, es ist dann ja keine Entwicklungszusammenarbeit, das, was eben vorher in dieses Land noch hineingeflossen ist, sondern sollte zur akuter Nothilfe da sein. Und da ist eben dieses Riesenproblem, dass die Not sehr, sehr viel größer geworden ist und es vorne und hinten nicht reicht. Eine Kollegin von mir war erst letzte Woche noch da und auf der Säuglingsstation. Und der Arzt hat gesagt, dass jedes Kind auch, was auf seine Station kommt, mittlerweile unterernährt ist und viele Lungenentzündungen haben, jetzt gerade im Winter, weil nicht genug geheizt werden kann und sie selbst das kaum noch behandeln können im Moment, weil kaum Medizin von außen reinkommt. Also das Land ist immer schon in den letzten Jahren auf Hilfe angewiesen gewesen. Und das Problem ist, dass die eben gerade nicht kommt und dass das Elend enorm vergrößert.
Und das heißt auch, diese Not zwingt die Taliban ideologisch, politisch, praktisch zu kompromissen? Oder wie wird das weitergehen?
Ich glaube, das ist der Wunsch des Westens. Ja. Die Frage ist natürlich, wie weit sie damit gehen, weil wie viele Menschenleben werden sie damit riskieren und sagen, wir zahlen erst, wenn, nämlich wenn ihr auch überall Mädchen im Land zur Schule gehen lasst, wenn ihr dafür sorgt, dass Frauen in der Regierung sind oder andere ethnische Minderheiten. Das ist die große Frage, ob die sich dazu breitschlagen lassen. Denn auch innerhalb der Taliban gibt es natürlich sogenannte Hardliner. Und ich finde es jetzt schwierig zu sagen, dass es da auch moderatere Kräfte gibt. Aber so müsste man es vielleicht mal ausdrücken. Das waren vor allen Dingen natürlich die, die auch lange Zeit in Doha mit verhandelt haben. Und auf der anderen Seite hat man Menschen, die immer noch auf Terrorlisten stehen, auf Fahndungslisten, auf denen Kopfgeld ausgeschrieben ist. Und diese, ja, verschiedenen Fraktionen miteinander zu verbinden. Ich glaube, die Hardliner werden sich niemals dazu breitschlagen lassen, zu sagen, wir lassen uns nicht erpressen vom Westen, damit die Gelder zahlen. Da gäbe es natürlich noch Möglichkeiten. Auch China ist bereit zu zahlen und andere muslimische Länder. Aber die Frage ist eben, wie viel und wann dann auch tatsächlich Geld gezahlt würde.
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 28. Dezember 2021. Danke fürs Hören. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.